SWR 2 Forum. Immer nur die Gülle, was das Wasser im Südwesten mit Nitrat belastet. Das ist unser Thema heute im SWR 2 Forum. Es ist so einfach. Immer wenn mal wieder das Thema Nitrat aufkommt, fällt die Klappe. Gülle, Massentierhaltung, alles klar. Selbst die Düngeverordnung, die gerade novelliert worden ist, wird meistens schlicht zur Gülleverordnung gemacht. Doch der Reflex führt dazu, dass andere Probleme schlicht nie angesprochen werden. Gerade im Südwesten, in den Regionen von der Koblenzer Bucht über Rheinhessen, die Vorderpfalz, den Rhein runter bis Südbaden, da sind die Nitratwerte hoch. Sie steigen sogar. Aber hier gibt es kaum noch Vieh. Worunter leidet das Grundwasser hier? Was kostet uns diese Nitratbelastung alle und wie kann man die Lage verbessern? Das diskutieren wir unter anderem heute im SWR 2 Forum. Das Umweltbundesamt gibt den Nitratbericht heraus. Alle paar Jahre. Dort ist Dr. Jörg Rechenberg, Fachmann für Wasser und Boden. Dr. Rechenberg, wie sieht denn die Situation im Südwesten aus?
Was wir sagen können über den Südwesten aus den gesamtdeutschen Erhebungen, die wir machen, ist, dass dort die Situation, was die Nitratbelastung angeht, nicht wesentlich anders ausschaut als in Gesamtdeutschland. Nämlich in Gesamtdeutschland haben wir 27% aller Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand aufgrund der erhöhten Nitratwerte. Und in vergleichbaren Regionen bewegt sich das auch im Südwesten Deutschlands.
Und ist das auch so wie im Bundesschnitt, dass nämlich ein Drittel der Grundwasserkörper ja über die Jahre jetzt gleichbleibenden Zustand hat, ein Drittel besser wird, was ja eine gute Botschaft ist, aber eben auch ein Drittel Grundwasserkörper es gibt, wo sich die Situation verschlechtert?
In der Tat, auch da liegen die Trends im Wesentlichen im Bundesdurchschnitt. Was wir auch aus anderen Messnetzen wissen, also das, was ich jetzt zuerst geschildert habe, war die Erhebung nach der Wasserrahmenrichtlinie. Es gibt aber auch noch ein Messnetz, was speziell die Nitratbelastung unter landwirtschaftlichen Böden misst. Und da trifft das zu, was Sie eben gesagt haben, nämlich dass wir stagnierende Daten und Messwerte haben, aber auch an einigen Stellen sinkende, aber auch eben steigende. Also wir können in der Tendenz keine Besserung feststellen, seit Jahren nicht.
Professor Franz Wiesler ist Direktor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer. Professor Wiesler, nicht in Cloppenburg-Vechta und nicht in Schleswig-Holstein, sondern in der Vorderpfalz liegen Messpunkte mit den höchsten Nitratwerten in ganz Deutschland. Ist das ein Zufall aus Ihrer Sicht?
Ja, Herr Eckert, ich glaube, Sie sprechen also ganz spezifisch von einem Messpunkt. Das war Meckenheim, also der durch die ganze Presse in Deutschland gegangen ist, also mit einer Nitratkonzentration von über 300 Milligramm pro Liter. Tatsächlich glaube ich aber schon, dass man sagen muss, dass, wenn wir es auf die Fläche beziehen, die größten Probleme tatsächlich in den tierintensiven Regionen liegen, also insbesondere in Norddeutschland. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Pfalz ein Nitratproblem hat und das ist auch kein Zufall. Die Pfalz ist der Gemüsegarten Deutschlands und überall, wo sie intensiven Gemüseanbau betreiben, haben sie höhere Stickstoffbilanzüberschüsse als beim Anbau von den meisten anderen landwirtschaftlichen Kulturen.
Es gibt nicht nur in der Pfalz Gemüseanbau, den gibt es auch in Südbaden zum Beispiel, den gibt es auch auf den Fildern, Kohlanbau ist auch Feldgemüse. Was macht eigentlich ein Wasserwerk, wenn es in solchen Regionen ist, wenn es Wasser zapft, das solche Überschüsse an Nitrat transportiert? Frage an Professor Frieder Haag, er ist Direktor des Zweckverbands Landeswasserversorgung Stuttgart.
Ja, es macht sich sicher zunächst einmal Sorgen, ob diese Situation, denn die Wasserwerke sind ja die Empfänger des Grundwassers und diese Belastung haben andere verursacht. Die Frage ist dann, wie kann ich das Problem lösen, um dem Verbraucher einwandfreies Trinkwasser anzubieten? Es gibt da eine Abstufung. Zunächst versucht das Wasserwerk natürlich mit geringer belasteten Ressourcen zu mischen. Es werden dann auch Brunnen geschlossen, wenn diese dauerhaft über dem Grenzwert liegen und eben nicht mehr für die Trinkwasserversorgung genutzt werden können, was eben auch in der langen Sicht einen erheblichen Verlust bedeutet, weil diese Ressourcen sind dann eben auf Zeit und Ewigkeit erstmal raus aus der Nutzung. Oder als Ultima Ratio bleibt die teure Aufbereitung. Das heißt, das wird sich dann eben im Trinkwasserpreis niederschlagen, weil man mit aufwendiger Verfahrenstechnik das Nitrat entfernen muss, um eben unter den Trinkwassergrenzwert von 50 Milligramm pro Liter zu kommen. Und was besonders besorgniserregend ist, wir messen heute an 20% der Vorfeldmessstellen massive Grenzwertüberschreitungen. Das heißt, da rollt eine Nitratwelle auf die Wasserversorgungsunternehmen zu. Und das deckt sich auch mit den Zahlen von Herrn Rechenberg, der sagt, 27% aller Grundwasservorkommen sind bereits über dem Grenzwert. Das ist die Situation bei den Wasserversorgern. Und wir müssen dabei natürlich einen Spagat aushalten. Wir haben ein Problem. Auf der einen Seite kommunizieren wir dem Trinkwasserkunden, dein Trinkwasser ist in Ordnung.
Gleichzeitig, das ist ja so, ne?
Das ist so, natürlich. Und gleichzeitig müssen wir sagen, wir haben ein großes Problem mit dem Rohwasser. Und das sollte beim Verbraucher, beim Bürger nicht vermengt werden. Wir müssen diesen Spagat aushalten. Wir müssen dann als Wasserwerke auch ganz klar sagen, wir sind nicht der Verursacher. Und um aus dieser Nummer herauszukommen, müssen wir auch sagen, wir kümmern uns drum. Aber diese Problemlösung ist nichts für Kurzstreckenläufer. Da müssen Sie als Marathonläufer ins Rennen gehen.
Ich möchte es ausdrücklich unterstützen, was Professor Haag jetzt zum Schluss gesagt hat. Auch wir nehmen in unserer Medienarbeit hier eine deutliche Verunsicherung der Bevölkerung wahr. Das Auseinanderhalten von Grundwasser, Rohwasser, Trinkwasser, das gelingt uns sehr schwer, das medial an die Öffentlichkeit zu bringen und immer wieder zu erklären, nein, wir wollen ja gerade nicht, dass die Trinkwasserversorger aufwendig aufbereiten müssen, sondern wir wollen gerade, dass die Quellen geschützt werden, damit das Grundwasser, das Rohwasser ohne große Aufbereitung, ohne größere Kosten den Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist uns ein Umweltanliegen, aber das ist natürlich auch ein Verbraucherschutzanliegen.
Dr. Rechenberg, also über die Jahre gibt es ja grundsätzlich, und wenn man das mittelt, eine Verbesserung beim Nitrat. Aber es gibt regional eben Probleme. Das fasse ich richtig zusammen.
Das würde ich so nicht konstatieren, dass es eine Verbesserung gibt.
Also ich würde schon sagen, wir brauchen den differenzierten Blick. In Baden-Württemberg haben wir im Landesdurchschnitt sinkende Nitratkonzentrationen. Aber wir haben eben auch einzelne Gebiete, wo sich seit 30 Jahren, wo wir hier mit der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung agieren, nichts getan hat oder wo es auch schlimmer wird. Das heißt, wir brauchen regional differenzierte Vorgehensweisen, auch wenn wir später dann über Lösungen diskutieren.
Dr. Rechenberg, Sie haben aber widersprochen.
Nicht, was diese Notwendigkeit der Regionalisierung angeht. Das unterstütze ich zu 100%. Das ist auch angemessen, dass wir genau hinschauen. Das ist der Unterschied zum Nordosten mit dem Südwesten.
Darf ich noch einen Aspekt hinzufügen? Wir haben bisher nur über die Trinkwasserqualität gesprochen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir müssen berücksichtigen, dass diese hohen Nitratkonzentrationen im Grundwasser auch erhebliche ökologische Auswirkungen haben. Ja, weil dieses Nitrat letztendlich in die Fließgewässer transportiert wird. Also aus unserer Region, insbesondere in den Rhein und von dort eben ganz maßgeblich zur Eutrophierung der Küstengewässer beiträgt.
Also zur Überdüngung der Nordsee.
Das möchte ich auch unterstützen. Wir fokussieren hier sehr stark Richtung Trinkwassernutzung mit 50 Milligramm, aber die Ökosysteme vertragen oft nur einen Bruchteil davon, etwa 10% oder 5% von dem, was wir als Trinkwasserfenswert festlegen. Und wir müssen auch dran denken, durch diese Nitrierung der Landschaft setzen die gigantische Veränderungsprozesse im Chemismus in den Böden in Gang. Die sind dann irreversibel, da wird Nitrat umgewandelt, erstmal noch. Das verdeckt im Augenblick auch noch flächendeckend das Nitratproblem, das wir haben. Da werden fossile Stoffdepots aufgezehrt, irgendwann sind die weg, dann schlägt es durch und wir haben den Chemismus im Boden verändert.
Das möchte ich anschließend noch diskutieren. Lassen Sie uns erst noch mal vorne anfangen. Woher kommt der Nitratüberschuss? Wir haben gesagt, also Gülle im Nordwesten, Riesenproblem. Der Südwesten ist relativ vieharm. Professor Wiesler hatte schon angesprochen, Gemüsebau ist ein Riesenproblem. Das gilt übrigens auch für Südbaden, Spargel, Erdbeeren, enorme Ausweitung, das gilt für die Filtern. Was genau passiert da, Professor Wiesler, dass da Nitratüberschüsse entstehen?
Lassen Sie mich das Ganze zunächst mal ein bisschen allgemein angehen. Also ich glaube, wir haben insgesamt zu viel Stickstoff im System. Ja? Ich bin ja auch Vorsitzender vom Wissenschaftlichen Beirat für Düngungsfragen und wir hatten 2015 einen Standpunkt herausgegeben und im Rahmen dieses Standpunktes haben wir mal ausgerechnet, wie hoch der Stickstoffbedarf in der deutschen Landwirtschaft ist, wenn wir die Pflanzen ausreichend mit Stickstoff ernähren wollen. Da kommen wir auf 2,8 Millionen Tonnen. Mit organischen Reststoffen, also insbesondere Wirtschaftsdüngern und Gärrückständen, fallen 2,6 Millionen Tonnen Stickstoff an. Und zusätzlich düngen wir 1,8 Millionen Tonnen Stickstoff mineralisch. Das heißt, wir haben einen Überschuss in Deutschland von 1,5 Millionen Tonnen. Und das macht pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche etwa 95 Kilogramm Stickstoff aus. Und dieser Stickstoff, der bleibt nicht in den Böden, ja, sondern der geht teilweise in die Gewässer verloren und er geht auch teilweise in die Luft verloren. Das ist unser grundsätzliches Problem. Und jetzt gibt es eben tatsächlich regionale Unterschiede. Was sind unsere Hotspots? Ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist die Tierhaltung. Das ist insbesondere auch die Tierhaltung in Verbindung mit Biogasanlagen. Mhm. Das ist die Qualitätsweizenerzeugung, ja, also wo wir im Grund ganz falschen Qualitätszielen hinterherrennen. Es sind Regionen, wo wir viel Raps in der Fruchtfolge haben. Es sind Regionen mit intensivem Gemüseanbau. Und was etwas ganz Spezifisches für Südbaden ist, das sind auch die kleinen Regionen, in denen Saatmais erzeugt wird. Dort haben wir die größten Probleme.
Also Sie haben das angesprochen, das sind eine ganze Menge Kulturen eigentlich. Warum sind die so hungrig nach Stickstoff? Was verführt die Bauern, dort so viel Stickstoff draufzuwerfen? Ich habe gerade im Zusammenhang mit Gemüse eben gelesen, dass vieles Gemüse nicht grün wird, wenn es nicht ausreichend Stickstoff hat.
Ja, ja. Denken Sie mal an sich selber, wenn Sie im Winter Feldsalat kaufen und Sie hätten die Auswahl, ob Sie Feldsalat kaufen, der gelbe Blätter hat oder der dunkelgrüne Blätter hat. Wahrscheinlich würden Sie den Eindruck haben, der mit den dunkelgrünen Blättern, der sieht frischer aus und den würden Sie wahrscheinlich kaufen. Ja, und genau das erreichen Sie eben mit einer hohen Stickstoffdüngung. Das heißt also, die Qualitätsanforderungen im Gemüsebau sind ein wichtiger Treiber, also für diese hohe Stickstoffdüngung.
Ja, wobei wir an dieser Stelle, glaube ich, auch wieder differenzieren müssen. Das Problem ist nicht die Düngung als solches, sondern das Problem ist das zu viel an Düngung, der Überschuss, der dann eben letztendlich die Umwelt belastet.
Selbstverständlich,
ja. Das ist eben bei intensiver Viehhaltung besonders markant, aber eben auch bei den Sonderkulturen, die wir haben. Das erleben wir in unseren Einzugsgebieten auch. Die Sonderkulturen machen Probleme, weil eben der Stickstoff nicht der entscheidende Kostenfaktor ist. Ja, um dieses Mehr an Qualität auf den Markt bringen zu können, ist der Stickstoff nicht teuer genug, um sich ja dann betriebswirtschaftlich durchzupausen. Das ist sicher ein Problem. Aber was ich ganz interessant fand, und ich glaube, daran müssen wir auch anknüpfen, was Herr Kollege Wiesler gesagt hat, es ist zu viel Stickstoff im System. Meines Erachtens müssen wir in diesem System denken und nicht nur in einzelnen Komponenten. Gemüseanbau hier, Veredelungsbetriebe, das heißt Fleischproduktion dort und Wasserversorgung dort. Wir müssen das Ganze als ein System verstehen lernen, um dann zu Lösungsansätzen zu kommen.
Die Bauern sagen in vielen Fällen, ja, wir sind immer die Sündenböcke. Aber da gibt es ganz andere Faktoren. Löcher im Kanalsystem in Großstädten sollen verantwortlich sein für die hohen Nitratlasten. Oder, was ich jetzt gelesen habe, ganz spannend, auch die neuen Dieselabgasreinigungssysteme AdBlue, das ist ja Harnstoff und Harnstoff, daraus entsteht Ammoniak, wiederum Dünger, wenn man so will. Ist das ein Ablenkungsmanöver, Dr. Rechenberg, oder kann man das möglicherweise in Ihren Daten sehen?
Also in unseren Daten zeigt sich das nicht. Nicht umsonst haben wir eben ein Messnetz speziell unter den landwirtschaftlichen Flächen, weil wir dort, wie ich meine, sehr zu Recht vermuten, dass dort die Hauptüberschüsse produziert werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns die anderen Quellen, auch atmosphärische Depositionen, eben durch die Luft, durch Abgase, dass wir uns die nicht anschauen und nicht auch dort auf Minderungsmaßnahmen drängen. Und das gilt selbstverständlich auch für Leckagen im Abwassersystem. Aber wenn man sich das vor Augen führt, das kann ja schon allein wegen der geringen Flächen, die davon betroffen sind, kann das nicht das Masseproblem sein. Da schauen wir schon genau hin, aber es paust sich eben in den bundesweiten Statistiken nicht als relevante Quellen durch.
Also da dazu vielleicht ein paar konkrete Zahlen, weil wir das für unsere Einzugsgebiete bilanziert haben. Wir haben aus atmosphärischer Deposition etwa 19 bis 25 Kilo, also etwa 10-15% der Gesamtfracht.
Das heißt, das ist Stickstoff, der auf uns runterregnet.
Der auf uns runterregnet, genau. Ja. Der kommt aus der Atmosphäre auf uns runter und der Anteil darin sind etwa 60% aus dem Verkehr und 40% aus der Landwirtschaft. Und wenn wir es dann bei uns weiter bilanzieren, kommen immerhin 85-87% des gesamten Stickstoffs aus der Landwirtschaft.
Das ist ja mal ein klares Wort. Würden Sie auch nicht widersprechen, Herr Wiesler?
Nee.
Also, die Qualitätskriterien sind falsch gewählt. Professor Wiesler, haben Sie gesagt, die Bauern sind sozusagen durch die Anforderungen der Kunden, aber auch der Vermarkter gedrängt, bestimmte Kriterien zu erfüllen. Machen Sie mal ein Beispiel.
Wo ich auf jeden Fall der Meinung bin, wo wir falsche Qualitätskriterien haben, das ist bei Qualitätsweizen. Qualitätsweizen heißt, dass der Landwirt bezahlt wird dafür, dass er hohe Proteingehalte in dem Weizen erreicht. Und diese hohen Proteingehalte erreicht er durch eine hohe Stickstoffdüngung. Und dieser Stickstoff, der wird nur zu einem relativ geringen Teil tatsächlich von der Pflanze ausgenutzt. Wir wissen heute, dass die Backqualität von Weizen nicht nur vom Proteingehalt abhängt, sondern dass es auch große Unterschiede zwischen Sorten gibt. Ja, es gibt also Sorten, die mit niedrigen Proteingehalten, die einen geringeren Stickstoffdüngebedarf hatten, ebenfalls eine sehr gute Backfähigkeit erreichen. Und es müsste jetzt tatsächlich ein Umdenken stattfinden, dass wir wegkommen von dieser Bezahlung auf der Basis des Proteingehaltes. Das ist ein Beispiel.
Also es sind sehr komplexe Zusammenhänge, wenn man so will, die dazu führen, vorhin fiel das Stichwort, Stickstoff ist auch billig, dass Stickstoff eben im Übermaß verwandt wird, weil er immer die einfachste, schnellste, billigste Lösung für Probleme ist. So verstehe ich das. Sagen Sie, welche Rolle spielt eigentlich die Tatsache, dass gerade in den Gemüsegebieten die Flächen nicht nur einen Nutzer haben? Also dort gibt es ja das Faszinosum, dass auf der gleichen Fläche zwei, manchmal drei Kulturen nacheinander angebaut werden, von drei verschiedenen Spezialbewirtschaftern sozusagen. Ist das Teil des Problems?
Also ich glaube eher nicht, dass das Teil des Problems ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn der Gemüsebau es schaffen würde, dass er tatsächlich mit Flächentausch arbeitet, dass man dann das Problem sogar entschärfen könnte. Flächentausch insbesondere mit landwirtschaftlichen Betrieben, und zwar deshalb, weil viele Gemüsekulturen ausgesprochene Flachwurzler sind. Das heißt, die können das Nitrat, was in den Unterboden verlagert worden ist, gar nicht mehr erreichen. Und wenn die jetzt in regelmäßigen Abständen einen landwirtschaftlichen Betrieb auf die Fläche ließen, der zum Beispiel Getreide oder Mais anbaut, dann könnten sie dieses Nitrat aus dem Unterboden wieder heraufholen.
Aber an der Stelle haben wir schon ein großes Problem, was nämlich den Vollzug und die Überprüfung des landwirtschaftlichen Fachrechts anbelangt. Ich kenne das von den Kollegen aus Freiburg, die genau diese Situation schildern. Dann ist zu viel Stickstoff auf der Fläche. Aber wer war es denn jetzt von den drei Unternehmen, die diese Fläche bewirtschaftet haben? Wen kann ich dann mit der Düngeverordnung schlussendlich packen, weil der Stickstoffüberschuss zu hoch geworden ist? Und da beginnen dann die Umsetzungsdefizite, die wir haben, die eben auch mitverantwortlich sind, dass wir überhaupt über ein Nitratproblem sprechen müssen. Also diese wechselnden Bewirtschafter sind hinsichtlich der Kontrollierbarkeit des geltenden Fachrechts ein massives Problem.
Ja, und nichtsdestotrotz sind unsere landwirtschaftlichen Betriebe spezialisiert. Ja, also sie.
Ja, natürlich. Ja, aber wenn ich dann drei verschiedene auf einer Fläche habe, beginnt das Problem. Wer war es denn?
Und es ist sogar schon, wenn nur einer bewirtschaftet, schwer genug nachzuweisen, dass wenn ich im Grundwasser einen bestimmten Wert überschreite, dass das genau auf den oder diejenige zurückzuführen ist, die diese darüber liegende Feld bewirtschaftet. Denn über so einen Grundwasserkörper tummeln sich ja nun einige Bewirtschafter. Also diese Beweislastfragen sind auch bei einer einzelnen Bewirtschaftung schon ausgesprochen schwierig. Also die Verursacherkette hier herzustellen und das noch bei den langen Sickerwasserfließzeiten, die wir zum Teil auch haben. Also das ist in der Tat eine sehr komplexe Materie, auch für den Vollzug.
Lassen Sie uns das vielleicht wirklich gegen Ende behandeln in dieser Diskussion zum Thema immer nur die Gülle, was das Wasser im Südwesten mit Nitrat belastet. Sie hören das SWR2-Forum. Die Gesprächspartner sind Dr. Jörg Rechenberg, Fachmann für Wasser und Boden beim Umweltbundesamt, Professor Dr. Frieder Haag, Direktor des Zweckverbands Landeswasserversorgung Stuttgart und Professor Dr. Franz Wiesler, Direktor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Speyer. Lassen Sie uns, meine Herren, vielleicht noch kurz nach der Feststellung der Ursachen für den Nitratüberschuss fragen, was richtet denn dieser Nitratüberschuss an? Wir haben uns mit den Grundwasserkörpern, der Problematik Trinkwasser, mal ganz kurz beschäftigt. Da kam aber der Hinweis, das ist nicht nur das einzige Problem, was wir betrachten sollten. Ökologische Folgen dieser Nitratbelastung, die sind möglicherweise noch gravierender. Professor Haag, Sie sagten, dafür sind auch unsere Grenzwerte eigentlich zu hoch.
Ja, denn der Nitratüberschuss wird zum Teil heute noch verdeckt, weil Nitrat im Boden und auch im Grundwasserleiter abgebaut wird. Wenn diese Abbauprozesse wegfallen, dann wären in vielen Einzugsgebieten die Nitratwerte doppelt so hoch. Also wir können heute davon ausgehen, wenn wir 100 Kilo Stickstoffüberschuss, das ist etwa das, was wir bundesweit messen, an Stickstoff auf der Fläche haben, messen wir im Sickerwasser nach 50% Nitratabbau noch 100 Milligramm pro Liter. Das ist immer noch das Doppelte des Trinkwassergrenzwerts. Wenn diese Stoffumwandlungsprozesse, bei denen Nitrat abgebaut wird, wegfallen, weil die Stoffdepots aufgezehrt sind, dann hätten wir dann das Vierfache der Konzentration, wenn wir die heutigen Stickstoffüberschüsse zugrunde legen. Daran wird das Problem deutlich. Und das andere, neben den ökologischen Folgen, die auch vorher schon angerissen wurden, sind auch die ökonomischen Folgen. Ich hatte vorher gesagt, im schlimmsten Fall müssen die Wasserversorger aufbereiten. Wir haben dann Zusatzkosten von bis zu 1 Euro je Kubikmeter. Das hängt von der Anlagengröße und vom Verfahren ab. Wenn wir mal nur die Hälfte nehmen, 50 Cent, dann kostet es einen Haushalt 50 Euro mehr im Jahr. Und wenn Sie diese 20% bedrohte Trinkwasserressourcen hernehmen, dann sprechen wir über einen Schaden von 400 Millionen Euro jährlich durch die Nitratverseuchung der Trinkwasserressourcen. Das heißt, der Bürger muss bluten, weil die Bauern zu viel düngen und der Staat nicht kontrolliert und sanktioniert.
Darf ich dazu kurz?
Ja. Aber selbstverständlich. Professor Wiesler.
Also erstens möchte ich schon sagen, dass die Landwirte natürlich auch etwas erzeugen, ja, das soll man nicht ganz vergessen. Und dazu brauchen sie Betriebsmittel und dazu gehören Dünger. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes sagen. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir eine reine Konzentrationsbetrachtung vornehmen. Ja, also wir schielen immer nur auf diese 50 Milligramm Nitrat pro Liter und vergessen ganz, dass wir auch ein erhebliches Frachtenproblem haben. Ich möchte Ihnen das ein Beispiel erläutern. Wenn Sie nach Rheinhessen gehen, dann werden Sie auch bei sehr niedrigen Stickstoffbilanzüberschüssen kaum unter diese 50 Milligramm Nitrat kommen, weil Sie eine geringe Grundwasserneubildung haben.
Es regnet wenig und deswegen entsteht wenig neues Grundwasser.
Genau.
Absolut richtig. So, und deswegen brauchen wir einen gebietsspezifischen Ansatz, der dem Rechnung trägt und bei dem das Standortrisiko nicht nur beim Wasserversorger oder bei der Umwelt liegt, sondern wo der Landwirt eben darauf Rücksicht nehmen muss.
Ja, und lassen Sie mich noch das zweite Beispiel sagen. Wenn Sie zum Beispiel ins Allgäu gehen, ja, dann werden Sie feststellen, das ist ein grünes Gebiet. Das heißt aber mitnichten, dass Sie dort geringe Austräge haben, sondern Sie haben hohe Niederschläge, eine hohe Grundwasserneubildung. Das heißt, Sie haben einen erheblichen Verdünnungseffekt. Ökologisch betrachtet sind diese Austräge aus dem Allgäu wahrscheinlich bedenklicher als die aus Rheinhessen.
Weil Sie höhere Frachten haben.
Weil wir höhere Frachten
haben. Das ist absolut richtig.
Das heißt, es ist einfach mehr Wasser, was belastet ist, auch wenn es nicht so hoch belastet ist.
Dadurch, dass es mehr ist, wird es etwas mehr verdünnt, aber die Fracht ist höher insgesamt.
Ja. Ich wollte da vorhin auch noch mal ergänzen zu den ökologischen Folgen. Professor Wiesler hat ja das angesprochen, wie Grundwasser und Oberflächengewässer zusammenhängen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten erhebliche finanzielle Aufwendungen, Anstrengungen gemacht, um die kommunalen Kläranlagen aufzurüsten, auszurüsten, dass sie Stickstoff eliminieren. Und das haben wir gemacht, um unsere Flüsse und um die Meeresgewässer zu schützen. Und mit beträchtlichem Erfolg haben da große Minderungsraten vorgebracht. Was jetzt übrig bleibt, und deswegen konzentriert sich halt die Diskussion auch so auf die Landwirtschaft, sind die landwirtschaftlichen Einträge, die eben auch über das Grundwasser in die Fließgewässer, auch direkt in die Fließgewässer kommen. Und wo eben nicht vergleichbare Minderungsraten in den letzten Jahren, Jahrzehnten erzielt worden sind. Also das hat nichts mit Landwirtschaftsbashing zu tun, sondern das sind die nackten Zahlen. Und das muss sich eine Gesellschaft überlegen, ob sie die Kosten immer nur abladen will bei den sozusagen Endverbrauchern in der Wasserwirtschaft oder ob sie auch stärker nochmal an die Quellen, an die Verursacher herangehen möchte.
Also das möchte ich ganz dick unterstreichen. Die Landeswasserversorgung gewinnt ja ihr Trinkwasser zum einen aus Grundwasser von der Schwäbischen Alb, aber auch aus Oberflächenwasser aus der Donau, das wir aufbereiten. Und die Nitratkonzentration der Donau ist eben dank der Kläranlagen, die ausgebaut wurden, so wie es Herr Rechenberg geschildert hat, deutlich unter der Nitratkonzentration, die wir im Grundwasser messen. Das heißt, wir verdünnen mit Oberflächenwasser das schlechtere Grundwasser, wenn wir dann Richtung Trinkwasser schauen.
Welche Folgen hat das denn, wenn in den Flüssen und in der Nordsee zu viel Stickstoff drin ist? Nur damit wir das nicht vergessen, die Diskussion ist ja sehr ruhig geworden um diese Problematik. Wer kann uns da mit einer kurzen Beschreibung helfen?
Naja, in den 90er Jahren haben wir eben diese Algenteppiche und Sauerstofflöcher in den Meeresgewässern konstatieren müssen. Daraufhin ist ja dann die EU tätig geworden mit der Kommunalabwasserrichtlinie, die dann auch umgesetzt worden ist. Da hat man erhebliche Fortschritte erzielt.
Darf ich noch einen Punkt hinzufügen? Also das Problem von diesen Stickstoffbilanzüberschüssen ist nicht nur, dass wir diese Verluste in Gewässer haben, die eben dann zur Eutrophierung führen können, sondern wir haben auch Verluste in die Atmosphäre in Form von Lachgas, ja, was ja ein Treibhausgas ist. Und diese Lachgasemissionen, die stehen in ziemlich enger Beziehung zur Höhe der Stickstoffbilanzüberschüsse. Und der zweite Problemkreis, was die Atmosphäre betrifft, sind die Ammoniakemissionen, ja, die aber jetzt tatsächlich in erster Linie aus der Tierhaltung kommen.
Dr. Rechenberg, Professor Haag hatte die ökonomische Bilanz auch schon mal angerissen. Da gibt es ja Zahlen zu. Das Umweltbundesamt hatte gerechnet. Da kommen immer höhere Summen bei raus. Aus der Landwirtschaft heißt es dann, das ist die totale Panikmache. Alles nicht wahr. Man kann ohne weiteres noch genug sauberes Wasser finden.
Also ich will nochmal schildern, warum wir diese Studie in Auftrag gegeben haben. Das war die ganz einfache Überlegung, dass wir den Eindruck hatten, dass es dazu bisher überhaupt keine belastbaren Zahlen gab, sondern dass immer gesagt wurde, ja, das wird dann teurer, das Trinkwasser, aber keiner konnte so genau sagen, wie viel das denn sein könnte. Klar ist, es handelt sich um eine Prognose. Also es wurden dort natürlich reale Verhältnisse zugrunde gelegt, aber es wurde dann in die Zukunft geschaut und unterstellt, dass sich die Situation nicht verbessert, sondern möglicherweise sogar verschlechtert, sodass keine Ausweichmöglichkeiten mehr bestehen für die Wasserversorger. Ausweichmöglichkeiten, wie Professor Haag vorhin geschildert hat, im Sinne von Brunnen vertiefen, auf andere Ressourcen zugreifen und so weiter. Das wurde unterstellt und dann wurde gesagt, so, dann schauen wir uns mal die Technologien an, die zur Verfügung stehen, um Nitrat aus dem Wasser herauszuholen. Und darum herum wurden in unserer Studie verschiedene Szenarien gebildet. Und daraus haben sich dann die Zahlen ergeben, die wir da erhoben haben, die mehr oder weniger in dem Range auch liegen, die Professor Haag geschildert hat. Also unsere Auftragnehmer haben ermittelt, dass das für den Kubikmeter dann 55 bis 76 Cent Mehrkosten sind. Wir arbeiten da mit Spannen, weil da eben diverse Szenarien hinterlegt sind. Und wir machen solche Prognosen nicht, damit sie eintreten und den Trinkwasserkunden darauf vorzubereiten, Leute, ihr müsst bald mehr bezahlen, sondern wir machen die, damit die Politik und die Verursacher umdenken, damit dieses Szenario eben gerade nicht eintritt. Wir wollen nicht, dass Nitrat aus dem Trinkwasser technisch rausgeholt werden muss.
Zumal das ja die ökologischen Folgen auch gar nicht verbessern würde. Es würde nur die Trinkwasserqualität erhalten helfen.
Genau, es ist also letztendlich eine End-of-the-Pipe-Technologie, die ganz am Ende ansetzt.
Es soll nicht eintreten, dazu müsste sich die Situation verbessern, mindestens regional eben deutlich verbessern. Professor Wiesler, könnte man das denn auch, Sie sind Spezialist eben gerade auch für Gemüseanbausysteme, könnte man das denn auch in solchen intensiven Regionen von Südbaden bis zur Vorderpfalz?
Selbstverständlich. Wir haben dazu auch viele Versuche durchgeführt. Ich bin der Meinung, wenn wir dieses Stickstoffproblem lösen wollen, dann brauchen wir einen systemaren Ansatz. Ja, also wir brauchen zum Beispiel integrierte Stickstoffmanagementsysteme. Das heißt, wir müssen in diese Systeme eine ganze Reihe von Handwerkszeugen packen, die wirksam sind. Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Wir müssen natürlich eine treffsichere Ermittlung des Düngebedarfs machen. Das ist jetzt in der neuen Düngeverordnung vorgesehen. Das wird aber meiner Meinung nach nicht ausreichen. Ja? Wir müssen uns Gedanken über Fruchtfolgen machen, was in spezialisierten Betrieben ein Problem ist, weshalb ich vorhin gesagt habe, der Flächentausch wäre ein Ansatz.
Also spezialisierte Betriebe heißt, es ist ja oft so, dass ein Bauer nur Rucola macht oder nur Kohlgemüse macht oder der Nächste macht eben Kartoffeln und der Übernächste macht Getreide.
Ich möchte ein ganz drastisches Beispiel sagen. Es gibt Betriebe, die bauen zum Beispiel Radieschen und Salat an. Das sind beides Flachwurzler. Die machen Bodenuntersuchung vor jeder Auspflanzung, düngen richtig auf der Basis der Bodenuntersuchung. Die machen alles richtig nach dem Gesetz. Wenn sie die Bodenprobe ein bisschen tiefer machen, bis 90 Zentimeter, dann finden sie 300, 400 Kilogramm Nitratstickstoff in diesen Schichten. Und das Problem kriegen sie nur gelöst, wenn sie Kulturen anbauen, die diesen Stickstoff wieder hochholen. Also Fruchtfolgen, systemarer Ansatz.
Aber da sind wir auch an dem Punkt, wo wir ganz klar herausarbeiten müssen, mit dem geltenden Fachrecht und der Umsetzung kommen wir nicht ins Ziel. Also wir bräuchten eigentlich als ersten Punkt zunächst mal eine konsequente Umsetzung des geltenden Fachrechts. Die haben wir bis heute nicht. Denken Sie nur an die Stickstoffüberschüsse, die bilanziert werden müssen. Das wird selbst in gefährdeten Grundwasserkörpern nicht durchgeführt. Und der nächste Punkt, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Kollege Wiesler, das Ganze dient einer Verbesserung der dürftigen Stickstoffeffizienz, die wir gegenwärtig im System haben. 50% des Stickstoffs, der in der Landwirtschaft angewendet, in die Hand genommen wird, geht dem System verloren. Da sind wir auch beim Betriebsmitteleinsatz, den Sie vorher angesprochen haben. Und das müssen wir durch einen systemischen Ansatz, da bin ich auch ganz bei Ihnen, anpacken. Das heißt, wir müssen dann aber raus aus der Ackerkrume, wir müssen die Flughöhe ändern, wir brauchen den Blick von oben auf das, was dort passiert. Und was wir meines Erachtens auch dringend benötigen, ist eine objektive Messbarkeit der Agrarumweltleistungen. Da sind wir bei der Agrarpolitik und kein, ich möchte mal sagen, Money for nothing, Geld für nichts, wie es bislang praktiziert wird. Und oben drüber, das möchte ich noch zu Ende führen, brauchen wir ein konsensfähiges Ziel. Wir brauchen ein Leitbild und ein Vorschlag, den ich hier einbringen will, lautet eine umweltverträgliche, nachhaltige Landwirtschaft mit sicheren und auskömmlichen Erträgen. Das ist doch das, wo wir die Landwirte mit ins Boot bekommen. Und dann müssen wir sagen, was ist umweltverträglich und was ist nachhaltig.
Sind wir uns sicher einig?
Also dem kann ich auch voll inhaltlich zustimmen.
Das wäre schön, wenn wir das so entscheiden könnten. Aber Punkt ist, Professor Wiesner, Sie haben solche Konzepte ja auch erarbeitet. Warum werden die nicht umgesetzt?
Ich möchte nicht sagen, dass sie gar nicht umgesetzt werden. Ich glaube, dass im Gemüsebau zumindest auch ein Nachdenken eingesetzt hat. Das Problem ist, dass sie mit Gemüsekulturen den mit Abstand höchsten Deckungsbeitrag erzielen.
Bedeutet, sie machen am meisten Gewinn.
Sie machen am meisten Gewinn, ja. Und wenn sie jetzt anstatt zwei Gemüsesätzen nur noch einen Gemüsesatz anbauen und dafür eine Zwischenfrucht, dann geht der Deckungsbeitrag pro Flächeneinheit zurück. Das ist das wesentliche Problem.
Also der Markt steuert momentan die Landwirte dahin, möglichst viel Stickstoff einzusetzen.
Ich würde sagen, die falschen landwirtschaftlichen Systeme zu praktizieren.
Aber es liegt auch daran, dass wir das Problem haben, weil das Fachrecht nicht kontrolliert wird und das Fachrecht auch mit falschen Werkzeugen beispielsweise bei der Bilanzierung unterwegs ist. Wenn Sie zutreffend bilanzieren würden, auch bei den Betrieben mit Sonderkulturen, Gemüseanbau und so weiter, dann würden Sie sämtliche Stickstoffverluste erfassen. Das waren ja auch Vorschläge jetzt bei der Novellierung der Düngegesetzgebung. Und dann würde eben nicht passieren, dass 50% des Stickstoffs rauskommt. Und das Problem, das wir heute haben, ist, der Landwirt ist der Dumme, weil er meint, er verdient den blauen Umweltengel, weil er nach Düngeverordnung wirtschaftet. Tatsache ist aber, dass nach wie vor weit mehr Stickstoff freigesetzt wird, als die Umwelt verträgt. Und deswegen steht er am Pranger. Das heißt, wir müssen uns auch über das landwirtschaftliche Fachrecht unterhalten.
Ja, ja, klar. Möglicherweise haben Sie gelesen, was der Wissenschaftliche Beirat für Düngungsfragen oder auch der VDLUFA anstellt. Stellungnahmen abgegeben haben.
Also mit Freude, ja.
Ich persönlich bin der Meinung, ein ganz anderer Ansatz als jetzt die Düngerverordnung wäre tatsächlich gewesen, wenn man ganz stark auf die Stickstoffbilanzierung gesetzt hätte.
Richtig.
Und wenn man anspruchsvolle Ziele formuliert hätte, was die zulässigen Stickstoffbilanzüberschüsse betrifft, das heißt, diese hätten niedrig sein müssen. Man hätte das Ganze kontrollieren müssen, ja, und dann hätten die Landwirte selber effiziente Maßnahmen gesucht, mit denen sie das knappe Gut Stickstoff möglichst effizient einsetzen.
Also wir müssen regional gucken. Es müsste viel regionaler, viel individueller sozusagen geguckt werden. Da haben wir die falschen Gesetze dazu, habe ich verstanden. Aber nochmal zu dem Stichwort Vollzugsdefizit. Also die Frage, ist denn das, was heute im Gesetz steht, wird das denn eigentlich umgesetzt oder wird das nicht umgesetzt? Dr. Rechenberg, haben Sie einen Punkt dazu?
Das Recht in dem Bereich war schon vor der Novellierung der Düngeverordnung, soll man sagen, ziemlich speziell, ja. Und da die entsprechenden Behörden so auszustatten, personell, finanziell, dass sie das kontrollieren können, ist halt schwierig. Deswegen ist dieser Ansatz, dass eigentlich der Landwirt eine Bilanz vorlegen muss, aus der die Überschüsse hervorgehen, die dann wiederum von einer Behörde kontrolliert werden können, ist eigentlich der richtige Weg, weil er den Vollzugsaufwand für alle Beteiligten begrenzt.
Ich möchte klein bisschen entgegenhalten. Also nichtsdestotrotz halte ich jetzt die Gesetzgebung nicht für falsch. Ja, das Problem ist halt, dass die Düngeverordnung so wahnsinnig kompliziert ist.
So wollte ich auch nicht verstanden werden.
Nee, aber an der Stelle muss ich widersprechen. Ich halte die Gesetzgebung für falsch, weil wir mit den methodisch falschen Werkzeugen bilanzieren und dann noch zu hohe Stickstoffüberschüsse zulassen. Das ist falsch, wenn wir an den Umweltschutz denken.
Sie wissen aber, dass die Stoffstrombilanzierung ab 2023 für praktisch alle Betriebe kommen
wird. Ja, und da werden dann zulässige Werte dann von 50 auf 100 oder je nach Betriebstyp auch mal auf 150 Kilo Stickstoff hochgesetzt. Damit werden wir 50 Milligramm im Grundwasser nie erreichen.
Das ist doch ehe wir uns jetzt in einem Gebiet verlieren, das, glaube ich, die Hörer nicht mehr völlig überblicken können. Wir haben die Gesetze, wie wir sie haben, und wir werden an der Novelle der Düngeverordnung ja jetzt nicht so ganz furchtbar viel ändern können. Kann man mit mehr Kontrolle etwas erreichen?
Ja, denken Sie nur an die Radarfalle in der Stadt. Ja, das ist ähnlich auch in der Landwirtschaft. Wenn die Feldstallbilanzen oder sprich das landwirtschaftliche Fachrecht konsequent kontrolliert würde, hätten wir viele Probleme überhaupt nicht. Und nicht umsonst hat auch die EU-Kommission die Bundesrepublik wegen Nichtumsetzung der Nitratrichtlinie verklagt. Das Fachrecht wird nicht vollzogen und umgesetzt und auch nicht kontrolliert. Und genau da sind wir an dem Punkt, der uns die Probleme macht. Auch wenn wir uns später noch drüber unterhalten, vielleicht, wie sieht es denn aus mit zusätzlichen Fördermaßnahmen für den Gewässerschutz, um das Nitratproblem in den Griff zu bekommen?
Ja, wie sieht es damit aus?
Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Messbarkeit von Agrarumweltleistungen. Ich bin der Auffassung, der Landwirt soll Geld dafür erhalten, wenn er mehr für die Umwelt tut, als in den Fachgesetzen drinsteht. Eine gute Leistung muss anständig vergütet werden. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass diese Agrarumweltleistungen messbar sind. Heute mit der sogenannten Cross-Compliance-Regelung gibt die EU Geld dafür, dass bestehende Gesetze eingehalten werden. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Gerade so, als ob ich vom Verkehrsministerium Geld bekomme, wenn ich hier in der Stadt auf dem Weg zum Studio Tempo 50 fahre und nicht mehr. Das ist nicht zielführend. Für zusätzliche Umweltleistungen soll es gutes Geld geben. Dafür muss ich sie dann aber auch messen können. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt des landwirtschaftlichen Fachrechts, Messbarkeit, Umweltleistung, Bilanzierungsmethoden und so weiter, die dann sehr ins Detail führen.
Also Ähnliches haben ja unsere Auftragnehmer auch in unserer Studie sich angeschaut, präventive Maßnahmen, die allerdings jetzt von Wasserversorgern durchgeführt und finanziert werden, ja, wo gerade diese Anreize eben gegeben werden, aber immer gekoppelt an messbare Ergebnisse und dafür dann die Förderung auszureichen, und zwar messbare Ergebnisse, die tatsächlich zu Verbesserungen führen. Das ist in der Tat der Weg, den man parallel zum Ordnungsrecht, Ordnungsrecht ist einzuhalten, das ist das untere Limit und das muss natürlich auch kontrolliert und vollzogen werden. Und alles an Mehrleistung, da kann man drüber diskutieren, ob und inwiefern die Gesellschaft da bereit ist, das zu kompensieren, also finanziell dort Anreize zu setzen.
Also das Geld ist ja da. Es ist nur die Frage, ob ich es ausgebe, nur damit bestehende Gesetze eingehalten werden oder ob ich das Geld dafür einsetze, zusätzliche Umweltmaßnahmen, messbare Umweltmaßnahmen zu erbringen. Und dann gehören noch weitere Aspekte dazu, nämlich die Verklammerung von Emissionszielwerten, das heißt Konzentration im Grundwasser, beispielsweise der Trinkwassergrenzwert, mit gebietsspezifisch zulässigen Emissionswerten, das heißt, wie viel Stickstoff da freigesetzt werden, weil nur durch diese Verklammerung, die uns bislang fehlt, werde ich problematische Gebiete, Sanierungsgebiete überhaupt in den Griff bekommen können. Und dann noch ein weiterer Aspekt bei den Agrarumweltleistungen. Ich kann das Ganze natürlich auch in den Wettbewerb stellen, dass ich sage, ich schreibe Umweltleistungen aus und der Landwirt, der die wirksamsten Umweltleistungen am günstigsten für die Gesellschaft anbietet, soll dann am stärksten profitieren. Ich brauche hier eine sichere Einkommensquelle für diese Umweltleistungen, um auch aus diesem Druck, entweder Massenproduktion in der Tierhaltung oder beim Gemüseanbau, 3 Bewirtschafter auf einer Fläche, die weiten, das ist ja eine Intensivierung, die da stattfindet, um aus dieser Nummer rauszukommen.
Professor Wiesler, wenn Sie gesagt haben, man verdient im Gemüsebau überdurchschnittlich gut, es ist ja eine sehr intensive Produktion, sind denn solche Anreize, wie sie viele Wasserwerke ja machen, dass sie den Bauern Geld zahlen, damit die ein bisschen mehr Umweltschutz betreiben, ist das in diesem Sektor eigentlich relevant oder sagen da die spezialisierten Erzeuger, das sind Peanuts, das interessiert mich nicht?
Wenn ich gesagt habe, dass im Gemüsebau überdurchschnittlich gut verdient wird, werde ich draußen vielleicht missverstanden oder rufe Protest hervor. Also der Deckungsbeitrag pro Flächeneinheit ist sehr hoch. Ja? Und es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass man das bei der Honorierung von Umweltleistungen berücksichtigen müsste.
Das bedeutet, um es populär zu sagen, man müsste diesen Gemüsebauern sehr viel Geld bieten, damit sie Umweltschutz betreiben.
So möchte ich das nicht formulieren.
Aber so wäre es richtig, wenn ich es so formulierte.
Also ich glaube, dass wir die Gemüsebauern auf die Seite der Umwelt bringen müssen. Ja? Und die Gemüsebauern müssen also diese Stickstoffproblematik als Herausforderung annehmen. Langfristig betrachtet geht es auch nicht nur ums Geld, ja? Sondern es geht darum, also dass diese Betriebe, und es sind nicht nur die Gemüsebaubetriebe, dass die langfristig ihre Existenz sichern. Und diese Existenz ist gefährdet, wenn die jede Woche in der Zeitung stehen und mit Umweltbeeinträchtigungen in Verbindung gebracht werden.
Dieses SWR2-Forum geht so langsam dem Ende entgegen. Ich habe eine Schlussfrage, auf die mich ein Bauer gebracht hat, der sagte, na gut, wenn es Nitratprobleme gibt, dann kann entweder am Ende der Gesetzgeber sagen, du darfst da keine Erdbeeren und keinen Spargel mehr anbauen, oder er kann einfach mal einen Brunnen dicht machen. Was antworten Sie dem Dr. Rechenberg?
Die Grundfrage ist völlig richtig gestellt, weil sie zeigt, dass wir hier 2 gesellschaftlich konkurrierende Belange in Abwägung bringen müssen. Ortsnahe Gemüseversorgung ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Trinkwasserversorgung. Und vielleicht sollte man wirklich mal nüchtern bilanzieren, welche auch wirtschaftlichen Belange hier zu Buche schlagen, aber dann bitte richtig bilanzieren und nicht die Umweltbelange, wie gerne gemacht, weil sie so schwer zu kalkulieren sind, dann völlig zu unterschlagen, sondern dann schon die auch in Rechnung stellen und mit den Gewinnen und den Erträgen, die auf solchen Flächen erwirtschaftet werden, landwirtschaftlicherseits gegenzurechnen. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir auf der Nutzenseite bei den Umweltbelangen dort am Ende die besseren Karten haben werden.
Professor Haag?
Trinkwasser ist wichtiger als Erdbeeren. Man muss sich mal überlegen, wie lange kann ich ohne Wasser leben, wie lange kann ich ohne Erdbeeren leben. Zudem ist die Frage falsch gestellt. Der Landwirt sollte sich fragen, welche Kultur kann ich an diesem Standort grundwasserverträglich anbauen. Es wird viele Kulturen geben, die dies möglich machen. Und ich bin der festen Auffassung, es ist ein sowohl als auch möglich, wenn in der Landwirtschaft entsprechend grundwasserverträglich gewirtschaftet wird. Und der Landwirt damit ein sicheres Einkommen, und da bin ich bei meinem Leitbild, ein sicheres Einkommen hat, aber eben auch die Umweltbelange eingehalten werden.
Aber es gibt kein Grundrecht auf Erdbeerproduktion.
Nö, aber es gibt ein Grundrecht auf Wasser, von der UN festgestellt.
Professor Wiesler.
Ich möchte eigentlich dem Herrn Haag zustimmen, allerdings bin ich auch der Meinung, es gibt ein Grundrecht für Nahrungsmittel. Deshalb wäre meine Antwort auch, dass diese Grundfrage falsch gestellt ist. Ich bin der Meinung, man kann das Wasser sauber halten, auch wenn Landwirtschaft betrieben wird. Und nochmal, ich bin der Meinung, wir brauchen systemare Ansätze in der Landwirtschaft. Das ist für mich der Schlüssel zur Lösung des Problems.
Kein Geld einfach so, Geld gekoppelt an Umweltschutz, mehr regionale Betrachtung, wenn es um Stickstoffprobleme geht. geht. Es gäbe Lösungen, es gibt Lösungen. Sie müssen aber erstens umgesetzt werden. Es muss den Willen geben bei allen Beteiligten, auch im Vollzug. Dann wäre das Stickstoffproblem mindestens zu minimieren, wenn nicht in den Griff zu kriegen. Wir haben eine ziemlich verfahrene Situation in der Agrarpolitik, die uns das mehr als nur schwierig macht. Immer nur die Gülle, was das Wasser im Südwesten mit Nitrat belastet. Das haben wir heute diskutiert, differenziert diskutiert in diesem SWR2-Forum. Dafür danke ich Professor Dr. Frieder Haag, dem Direktor des Zweckverbands Landeswasserversorgung Stuttgart, Dr. Jörg Rechenberg, Fachmann für Wasser und Boden beim Umweltbundesamt und Professor Dr. Franz Wiesler, Direktor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer. Mein Name ist Werner Eckert.